Nach der Pause nun die Sitzung fortsetzend, werden Sie das Vergnügen haben, Herrn Dr. Hubert Larcher aus Paris hier vortragen zu hören, der mit seinen Erfahrungen über die hypnischen Transite das nächste Thema im Anschluss an die bisher hypnotischen Erfahrungen Ihnen darstellen wird. Er hatte nach seinen Zeiten der Jugend in Paris sich in den schönen Städten Grenoble und Montpellier aufgehalten, die ich so sehr schätzte, weil es dort in Frankreich die größten und ersten Städten der Schlafstudien gegeben hat, wogegen er dann in seiner Tätigkeit als Mediziner fortsetzte und auch Philosophie studierte. Und wie es eben gelegentlich vorkommt, haben Menschen, die ein ganz besonders ergreifendes Schicksal hinter sich gebracht haben, vieles an Überwindungen aufbringen müssen, um dann in einem Leben sich neu zu orientieren. Und gerade das Strahlen seiner Persönlichkeit zeugt davon, dass ihm gelungen war, selbst Mauthausen zu entrinnen, wobei er dann als Chefarzt für die Arbeitsmedizin in Paris tätig war und mit zahlreichen Büchern hervorgetreten war, sich aber auch wieder dann in der weiteren Praxis mit der Gerichtsmedizin beschäftigt hat und daraus eben die Kombination aus den Erfahrungen zu den ganzen hypnischen Transiten mit deren praktischen Schlussfolgerungen beschäftigen musste. Was ich besonders an wenigen persönlichen Worten und Äußerungen von ihm schätzen lernte, war die Systematik seines Denkens, die ja schon zum Ausdruck kam in dem, was er rasch ihnen darstellen konnte über die Übersicht der veränderten Bewusstseinszustände. Und es interessierte mich ganz besonders zu lernen, dass er nun ein Konzept der Bewusstheit und des Persönlichkeitskonstrukts hatte, indem er den sensorischen Einstrom als eine Voraussetzung ansieht, die aber unmittelbar gekoppelt sein muss mit den motorischen Fähigkeiten des Ausstoßes. Und beide dieser Schablonen miteinander ergeben erst die Möglichkeit der vollen Persönlichkeitsentfaltung. Er ist nun seit 1985 Ehrenmitglied des Instituts für Grenzgebiete der Wissenschaft, worin also der besondere Beziehungscharakter auch zu Resch und Innsbruck zum Ausdruck kommt. Und wir dürfen ihn nun bitten, seine Worte an uns zu richten, und es wird Herr Resch ihm helfen als Übersetzer für den französischen Text.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, dass ich bereits zum vierten Mal zu Ihnen sprechen darf, und ich danke der Veranstaltern dieses 12. Imago Mundi Kongresses für die Ehre der Einladung. Ich kam dieser Einladung umso lieber nach, als das Thema veränderte Bewusstseinszustände, Träume, Trans-Ekstase, sich wohl in die Perspektive meiner früheren Ausführungen einfügt, der von 1974 medizinische und psychologische Aspekte der Mystik und der von 1985 veränderte Bewusstseinszustände. Ein großer und herzlicher Dank für Herr Dr. Andreas Resch, nicht nur für der schöne und sehr schwere Übersetzung von meiner Vorträge, aber auch, weil er will viel besser auf Deutsch sprechen in meinem Platz, als ich kann. Danke vielmals.
Ich möchte versuchen, Ihnen den Vortrag von Dr. Larcher fortzuführen, Wobei ich darauf hinweisen muss, dass wir hier nur einen kleinen Ausschnitt seines großen Manuskriptes bringen können und noch hinzufügen, Sie werden es etwas aus den Texten heraushören, dass seine Darlegung so schwierig ist, dass selbst ein Franzose, der es gut versteht, nur schwer versteht, wenn er nicht Philosoph, Psychologe und Mediziner zugleich ist. Wir wollen es aber versuchen und einen Ausschnitt zu bringen, und zwar, ich zeige Ihnen das hier, wir werden über zwei Zustände, Transzustände sprechen, nämlich den Zustand vom Wachzustand zum Schlaf und vom Schlaf zum Wachzustand über den sogenannten Hypnagogen, über die Hypnagoge und die Hypnopompe Trans wollen wir sprechen. Wir lassen den Bereich Hypnose aus. Das wurde in einem Vortrag gerade vorhin behandelt. Nun darf ich zum Podium gehen und anhand des Textes vorlesend Ihnen das in etwa zur Kenntnis bringen, mit einigen Einfügungen, um die Sprache, die bildhaft ist, zu deuten, weil es Blanchet nicht nur um die phänomenologische Darstellung geht, sondern um die Hintergrundbedeutung. Wir wollen zunächst davon ausgehen, dass wir ein Bewusstsein haben, also Bewusstsein, Wachheit und Schlaf. Wenn William Hamilton mit seiner Vorstellung recht hat, dass nämlich das Bewusstsein nicht definiert werden kann, so zeigt sich dieses Bewusstsein nichtsdestoweniger als eine von uns oder von anderen gelebte Tatsache und als eine wesentliche psychische Eigenschaft des Wachzustandes. Der Zustand ist gegeben. Die Erklärung, die haben wir in der Fülle noch nicht. Dass er, das heißt der Wachzustand, Funktionsschwankungen der Empfindung und Wahrnehmung, der Aufmerksamkeit und der Gefühle, der Erinnerung und der Vorstellung in sich birgt. Das wollen wir hier gleich vorwegnehmen. Und nun bringt Larcher ein Bild aus der griechischen Mythologie, um diese Trance, diese Übergänge in etwa zu bildhaft zu erklären. Und zwar haben wir hier die Gestalten des Hermes und die Gestalten der Hestia. Sie wissen, dass die Hestia das Feuer der Unterwelt zu bewachen hat. Und zwar auf all den Ebenen muss Hestia die Feuer bewachen. Und sie sitzt unbeweglich, vollkommen auf das Feuer konzentriert, das auf allen Ebenen stets vorhanden sein muss. Das sind die einzelnen Ebenen, Bewusstseinsebenen, die da sein müssen. Wir haben dies vorhin gesehen, dass die da sind, dass sie erhellt sind, das ist Hestia. Und nun ist Hermes. Hermes, er ist bewegt. Er hat Flügel an den Füßen und er ist der Einzige, der diese Ebenen hinuntersteigen kann, bis in die unterste Stufe der Unterwelt und im Gegensatz zu den Göttern ganz hinuntersteigen kann, aber auch hinaufsteigen kann bis zu den Göttern. Das heißt, er kann alle Etagen der Unterwelt bis hinauf die Etagen der Höhen durchwandern. Unbemerkt und plötzlich kann er ohne Unterlass seine Gestalt zudem noch ändern. Er lässt von der Wachheit zum Schlaf, vom Schlaf zur Wachheit, vom Leben zum Tod, von der Welt zur anderen Welt schreiten. Er ist das Bindeglied, Hermes immer, der Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern und jenen von unten und derjenigen von oben. So kann man ausgehend vom äußeren horizontalen Weg des Tages, des hermetischen Bewusstseins im Wachzustand. Der Wachzustand ist der horizontale Zustand auf der Wachebene. Die Reisen durch die anderen Zustände und durch alle Ebenen der Vigilanz, nämlich es sind die Zustände und Vigilanz, die Hestia, sie wacht, die Vigilanz. Jede Ebene, das Feuer ist bewacht. Also diese Reise durch alle Zustände als nächtlich, nach innen gerichtet und vertikal betrachtet. Am 8. Juni 1969 wurden einer der Gründer von Imago Mundi, der Philosoph Gabriel Marcel, ein ganz großer Freund von mir, mit dem ich heute noch eine tiefe innere Verbindung verbindet, obwohl er schon längst gestorben ist, einer der Gründer von Imago Mundi und Ehrenpräsident von Imago Mundi und ich selbst, Ehrenmitglied von Imago Mundi, zu einem Kolloquium über die Zukunft des Menschen eingeladen, wo ich das Thema zu behandeln hatte, das Bewusstsein der Gegenwart und der Ewigkeit. Ich fragte mich, wie man das Bewusstsein definieren könne, nachdem kurze Zeit vorher, am 18. Mai, meine Mutter gestorben war. Als ich ihr in diesen letzten Augenblicken beistand, hatte ich das Bewusstsein eines anderen Bewusstseins. Das heißt, die Erinnerung des anderen durch die Verbindung mit der Mutter, hatte ich das Bewusstsein eines anderen Bewusstseins aufgrund der Teilnahme und Kommunikation mit einer Person von Beginn meines eigenen Bewusstseins an. Dieses Bewusstsein hat sie, die Mutter, mit ihrem Licht von jenem Augenblick an erhellt, wo sie meinen Körper mit ihrem Blut und dann mit ihrer Milch ernährte. Nach tiefen Veränderungen bei vollster Klarheit hatte ich ihr bei den Narkosevorbereitungen zur Operation assistiert. Ich sah das Schwinden der objektiven Zeichen ihres Bewusstseins. Dann bemerkte ich ihr Erwachen. Als ich sie fragte, ob sie bei Bewusstsein war, gab sie das Zeichen für Ja, da sie nicht mehr sprechen konnte. Vorgeneigt auf ihr Gesicht fragte ich sie, ob sie mich sehen könne. Sie öffnete ihre Augenlider für einen lebendigen, verklärenden Moment um den Preis einer Anstrengung, die übermenschlich zu sein schien, die es ihr aber nicht erlaubte, mein Gesicht zu sehen. Ich hatte sie gefragt, ob sie mich verstehe, ob sie mich höre, und sie gab ein Zeichen für Ja. Das war unser letzter Informationsaustausch, durch die ersten Hindernisse hindurch, die vom Tod aufgestellt wurden. Das heißt, die Mutter ging ein in die Thanatose. Ich habe bei meinem Vortrag gesprochen, in diese Phase hinein. Der Gehörsinn, der vor dem Sehen entsteht, ist auch der letzte, der stirbt. Diese Beobachtungen und diese tief erlebten Erfahrungen führten mich zu einer Definition des Bewusstseins, die weder abstrakt noch theoretisch noch rational ist. Diese Definition kann nur in analoger und symbolischer Form ausgesprochen werden, und sie lautet: Das Bewusstsein ist inneres, psychisches, geistiges Licht. Wie das äußere Licht aufleuchtet und erlischt, ebenso leuchtet jenes des Bewusstseins auf und vergeht. Dieses Licht des Bewusstseins ist innerlich, denn es zeigt sich den Augen der Seele auch dann noch, wo das Augenlicht des Körpers bereits erloschen ist. Es ist psychisch, weil es das Auge des Herzens noch zur Mitternacht erleuchtet. Wenn ich einschlafe, verliere ich das Bewusstsein, und dieses Bewusstsein kommt wieder mit meinem Erwachen. Inneres psychisches Licht und äußeres physisches Licht sind sich ähnlich, aber diese Ähnlichkeit ist mehr als eine einfache Analogie. Ich sehe zwischen dem äußeren physischen Licht, das meine objektive, visuelle Bewusstwerdung der mich umgebenden Welt konditioniert, und dem inneren psychischen Licht, das mir die Möglichkeit gibt, davon Kenntnis zu nehmen, eine funktionelle Beziehung. Jetzt kommt ein ganz schwieriger Satz. Ich lese ihn. Er ist eben ein larchischer Satz, der umgesetzt in eine freie Formulierung an Gewicht verlieren würde. Es kommt hier eine Grundfrage heraus. Wer wird denn durch laufenden Weg vom unbeweglichen Schlaf der Fische und vom speziellen Schlaf der Vögel, den durchlaufenden Weg bis zu den Säugetieren aufzeigen? Also eine Evolutionsfrage. Wo sich im Verlauf von hunderten Millionen von Jahren Tiere, um als Beute der Räuber zu überleben, während der Nacht ihre gefährlichen Hypotonie, das heißt volle Muskelentspannung im Winterschlaf, und durch das Fehlen ihrer Vigilanz vortäuscht. Das heißt, sie haben überlebt, indem sie Vigilanz nicht gezeigt haben, dass sie Vigilanz machen. Als ob sie keine Vigilanz haben, als ob sie tot wären. Also im biochemetischen Zustand, in dem sie vortäuschten, nicht vigilant zu sein. Wie haben sie das überlebt? So wie zum Beispiel die Delfine nur mehr jeweils mit einer Hirnhemisphäre schlafen. Wie dies der Volksmund zum Ausdruck bringt. Nur mit einem Auge schlafen. Das heißt, sie schliefen und sie waren teilvigilant. Und durch diese Vigilanz, wir kommen darauf, morgen zu sprechen, wenn wir über die Biochemese sprechen, eben auf diese Vigilanz, die so ist, dass im Moment der Gefahr das Tier sich zu wehren weiß. Wenn der Mensch unter natürlichen und normalen Bedingungen lebt, gehorcht er einem zirkadianen Rhythmus von 24 Stunden, wobei er bei Tag wacht und in der Nacht schläft. So war er tausende von Jahren im infradianen Rhythmus. Das ist ein Begriff. Infradian heißt im Gegensatz zu ultradian, kurze Zeiteinheit, zirkadian 24-25 Stunden Einheit oder bis 60 Stunden, wie wir heute gehört haben. Das ist eine periodische Einheit im infradianen Rhythmus der Jahreszeiten unterworfen, indem er im Sommer wenig schlief und den Winter überlebte, indem er sich am Feuer wärmte, das er aufrechterhalten und mit der größten Aufmerksamkeit bewachen musste, wie die Hestie. Wie die Flamme das Licht des Tages und des Sommers bis zur Mitternacht und des Winters verlängert, genauso verlängert die Überwachung, von der das Überleben des Herdes abhängt, das Wachen der Wächter über die Schrecken der Dunkelheit und der tödlichen Gefahren, der Erstarrung beziehungsweise des Schlafs. Das heißt, die Wächter haben gewacht und so haben sie auch das Feuer verlängert, das Licht. Und wie sie das Feuer mit trockenem Holz aufrecht hielten, um Licht und Wärme zu gewinnen, genauso bevölkerten sie ihre schlaflosen Nächte mit Zukunftsbildern. In ihrer monotonen Wachheit mit Zukunftsbildern, um daraus die Wärme der Hoffnung zu ziehen, den Frühling zu sehen im Winter, den Frühling zu sehen, der den Anfang jener Sonne der Erinnerungen darstellt, die unser Bewusstsein erhält. Das heißt, im Winter musste das Feuer bewacht. Und diese Monotonie hat man überdauert, indem man gehofft hat auf den Frühling. Mit inneren Bildern hat man sich dabei über die Runden geholfen. Der Schritt der Reflexion scheint auch mit dem Reflex des Überlebens verbunden zu sein. Als ob die beobachtete Flamme sich ihr Bild in die Seele der Wächter bis zu jenem Ausmaße einprägte, dass dieses Bild in seiner eigenen Dynamik zum inneren Feuer wurde. Wer Licht hat, setzt Schatten voraus. Aus dem Tanz des Feuers entsteht der Tanz des Schattens. Genauso setzt das innere psychische Licht das Unbewusste voraus und belebt seine Schlagschatten. So gibt es auch Morgen- und Abenddämmerungen des Bewusstseins, imaginäre Halbschatten und illusorisch indirektes Licht. Damit haben wir den ersten Teil abgesteckt, um hier die Situation eines Werdeganges der Menschheit in etwa symbolhaft anzudeuten, und damit kommen wir nun zum weiteren Betrachtungspunkt, nämlich zur sogenannten hypnagogischen Trance. Von zahlreichen Autoren und Wörterbüchern werden die hypnischen Zustände als Gesamtheit der modifizierten Zustände des Bewusstseins zwischen Wachsein und Schlaf beschrieben. Meiner Ansicht nach ist es besser, die Dynamik dieser psychophysiologischen Modifikationen zu betrachten und sie als Trance, denn als Zustände zu bezeichnen. und die Bedeutung dieser Transen aufgrund der Etymologie zu erhellen. Hier kommt hinzu, dass auch in der neuesten Literatur die Frage Zustand diskutiert wird, weil es hier um Prozesse sich handelt. Trans sind eigentlich Zustände, die nicht starr sind, sondern das ist gelebtes Leben, gelebte Erfahrung. Ich würde daher den Namen Hypnagoge Trans vom griechischen Agagos, das heißt leiten, der Trans reservieren, die vom Wachzustand zum Schlafe führt und jene der Hippopompen vom griechischen Pompei zurücksenden, also jener, die vom Schlaf zur Wachheit führt. Wir nennen Hypnagoge-Trans alle Erlebnisformen. Und wir haben heute Vormittag bei dem Vortrag von Professor Kubiski, ich habe auch versucht, einiges anzudeuten, gesehen, dass vom Schlaf zum vom Wachzustand zum Schlaf, das sind ein Bündel von Ereignissen. Und das ist nicht ein Treppensprung, sondern es ist ein Bündel von Erfahrungsformen, die eben ganz verschieden beim Einzelnen zudem noch sind. Die Hypnagoge Trans umfasst daher die Gesamtheit der Prozesse, die vom Zustand des Wachseins, das vom Spiel der drei Fähigkeiten, der Sensibilität, der Aktivität und dem Bewusstsein gebildet wird, zum Zustand des Schlafes darstellt, der, um Pierron zu folgen, wie das Verschwinden des Großteils der sensomotorischen Beziehung mit der Umwelt sich kundtut. Die Einladung zum Schlafen erfolgt unter einem bestimmten Empfinden der Müdigkeit, der zerebralen Anstrengung oder Erschöpfung, des Desinteresses für die äußere Welt. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr gegeben, die Koordination der sensorischen Vorstellungen ist geschwächt, die Intelligenz verdunkelt sich, gleichzeitig oder etwas später zeigt sich eine Reihe von motorischen Störungen. Rocher beschreibt die Stunde des Einschlafens, also die, auch als Stunde der Sandmännchen mit dem Stechen der Augen, dem schwerer werden der Augenlider, ihrem Schließen mit dem Gähnen, dem Erschlaffen der Nackenmuskeln, dem ruckhaften Fallen des Kopfes. Jetzt schaue ich, ob der Kopf bei einigen schon fällt, dann hätten wir dieses Phänomen ganz vor Augen. Tatsächlich, niemand, sie sind noch wach. Dann verlieren die anderen orthostatischen Muskeln, die eben die aufrechte, den als aufrechterstehen erhaltenen Muskeln, ihren Tonus, Tonus heißt immer Muskelspannung, nicht? Ihre Muskelspannung, wodurch sie den Ausdruck in den Schlaf fallen rechtfertigen. Die anderen Muskeln des Lebensvollzugs folgen ihrem Beispiel. Schließlich legt sich auch das vegetative Nervensystem zur Ruhe. Aufgrund der Vorherrschaft des parasympathischen über das sympathische Nervensystem. Meiner Ansicht nach muss man über diese Beschreibung hinausgehen und wir haben das heute schon gehört. Und zwar hat hier Professor Kubiski dies schön aufgezeigt, wo er die Informationsformen im zellularen Bereich angedeutet hat. Man muss darüber hinausgehen. So erinnerte ich anlässlich des Kongresses über paranormale Heilung nach Behandlung des zerebralen spinalen Nervensystems und des vegetativen Nervensystems an die Arbeiten von Seuntiens über das ammonische System, das der primitiven zellulären Funktion entspringt. Man muss also das Einschlafen auf der zellulären Ebene betrachten, genau auf dem Niveau der Nervenzellen, der molekularen Sensibilität, sowie der Erforschung jenes Bereiches, wo das Unbewusstsein mittels der Symbolisierung mit dem kortikalen Bewusstsein kommunizieren kann. Also, Sie sehen hier, dass nicht nur die sensorische Form, sondern, und das wird sicherlich alles ist ja schon im Ansatz, es muss das Ganze auf zellulärem Niveau, das Einschlafen auch studiert werden und nicht nur, sondern auch die Frage des Unbewussten mit dem Bewusstsein. Man wird dann viel besser verstehen, was Gérard Cordonnier unter der Bezeichnung Metaschlaf versteht. Meiner Ansicht nach ist es notwendig, schreibt er, all meine Muskeln auf Null zu setzen, als ob jede Zelle des Körpers ein Sicherheitsschloss wäre, das sich nur bei bestimmten Ziffern öffnet. Mein Körper sackt in eine tiefe Entspannung ab und trotzdem schläft er. Eine eingehende Untersuchung der Hypnagogenzustände zeigt uns daher, dass es nicht nur psychische und somatische Stufen entlang dieser Trance gibt, sondern auch Möglichkeiten der Dissoziation zwischen dem psychischen Einschlafen und dem somatischen Einschlafen. Wie dies so wunderbar der Titel des Buches von Gaston Bardet, also wenn hier diese Dissoziation steht, das heißt, dass das nicht immer einheitlich ineinander geht. Und dieser Titel besagt Folgendes: Ich schlafe, aber mein Herz wacht. Es besteht auch die Möglichkeit des psychischen, psychosomatischen oder des partiellen somatischen Schlafes in dem Sinn, dass ein während der andere schläft. Davon haben wir gehört und wir werden diesbezüglich in einer anderen Form noch zurückkommen. Genauso wie nach einem Sprichwort sich nicht alle Feuer gleichzeitig erlöschen und dass einige wachen oder bereit sind, sich zu entzünden, ebenso steht ein ganzes Instandsetzungsregiment bereit, um das Leben des Schlafenden zu schützen. Im vegetativen Schlaf sind durch den Stoffwechsel nicht nur die großen Funktionen der Atmung, des Blutkreislaufes und der Sekretion, sondern auch der Muskeltonus, der Schließmuskel, aufrecht erhalten. Was die Muskelentspannung des zerebrospinalen Schlafes betrifft, so ist diese weder systematisch noch allgemein, sondern angepasst. Wenngleich sie vor allem die orthostatischen Muskeln betrifft, so kann sie doch im Fall der Notwendigkeit sicherstellen, dass intensive automatische Kontraktionen einen Erholungsschlaf in einer unangenehmen Stellung ermöglichen. Das heißt, jemand kann an einer Säule stehen und schlafen, das heißt, den Muskeltonus aufrechterhalten, dass er nicht bei der Säule hinunter, aber alle anderen Muskeln zur Entspannung bringt. Hier will Larché nämlich darauf hinweisen, dass hinter diesem Ganzen doch ein großer Informationsprozess, geradezu eine biologische oder psychische Intelligenz im Einzelbereich steht. Damit kommt er wieder ganz nahe an Gedankenformen von Burkhard Heim heran. Gewisse Muskeln behalten ihre Schutzspannung, wodurch sie den Volksausdruck rechtfertigen, schlafen mit geballter Faust. Die Kaumuskeln halten den Mund des Schlafenden geschlossen, nicht immer ganz. Beim Schnarchen wissen Sie, dass darüber kann ich jetzt keine Ausführungen machen. Es gibt eine große Untersuchung bezüglich des Schnarchens. Also, der Augenschließmuskel befindet sich in Kontraktion. Die Augenlider sind zu, nicht? Müssen ja offen sein, wenn alle Muskeln entspannt werden. Sie sehen, das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wir hypnagoge Trance nennen. Und nun komme ich zum letzten Teil hier, weil wir einen größeren Abschnitt hier ausgespart haben. Die Hypnopompe Trance. Die Hypnopompe Trance ist jene, die vom Schlafzustand zum Zustand der Wachheit zurückführt. Das heißt, vom Verhalten des Schlafenden zum jenen des erwachten Menschen. Die Etappen des normalen Erwachens stellen sich als Umkehrung der Etappen des Einschlafens dar. Der Gehörsinn ist der erste, der beim Hahnenschrei, beim Rauschen der Natur, beim Klang der Glocke oder beim Wecken am Morgen erwacht, beim Bellen des Hundes, beim Weinen des Kindes oder wie in China bei der ungewohnten Ruhe der Heuschrecken. Ruhe kann auch zum Erwachen führen. Und hier in Innsbruck ist es passiert, dass man verbieten wollte, des Fremdenverkehrs wegen, dass überhaupt noch Glocken geläutet werden, weil Leute aus Gegenden, wo sie nie Glocken hörten, diese als Störung empfanden, während die Bürger hier noch tiefer in den Schlaf hineinsinken, wenn die Kirchenglocken läuten. Ein gutes Mittel, um aus dem Bett zu steigen, es kommt etwas Praktisches auf. Wenn man keine Lust dazu hat, aber muss, ist der Einsatz der Erwachungsmethodik durch Öffnung der Augenlider, die Mobilisierung des Blickes, bevor man sich streckt. Also Augen auf, Blick fixieren und noch nicht strecken. Das Anzünden der Lampe und das sich erheben, was zum orthostatischen Tonus führt. Sonst kann ich nicht stehen, wenn die Stehmuskulatur nicht aufgeweckt wird. Da das Erwachen des Bewusstseins dem sensorisch-motorischen Erwachen vorausgeht, kommt es dazu, dass die Wohltat des Körperschlafes so stark nachempfunden wird, dass das Bewusstsein darüber wacht, ob die Rückkehr zur Realitätsprüfung verzögert werden könne, nicht? Man will nicht aufstehen. Das Bewusstsein assistiert daher dem noch verschwommenen Ausstieg aus seiner Destruktion und hofft, die Annehmlichkeiten, die erlebt wurden vor dem Schlaf, im Verlauf der Rekonstruktion ihres Wahrnehmungsfeldes heraufzuholen. Im Allgemeinen jedoch ist diese Hoffnung entschwunden, da die Morgenröte des Bewusstseins die Erinnerung verstreut. Wir haben das heute gehört bezüglich des Traumes, nicht 4 Minuten. Verstreut, wie das Licht den Schatten erhält, sei es denn, dass ein Eindruck, der stärker ist als die anderen, stark und motivierend genug ist, um den Aufgang der Sonne der Erinnerung zu überleben. Es kann vorkommen, dass die Rekonstruktion der Wahrnehmung im Augenblick der Realitätskontrolle noch nicht erreicht wurde. Ein junger Mann erzählte mir, was er im Alter von 9 Jahren erlebt hat. Bei meinem Erwachen sah ich mir gegenüber ein außerordentlich großes und beeindruckendes Buch, das ich nicht mehr aus meinem Gesichtsfeld entfernen konnte. Ich sah es auch beim Schließen der Augen, und es erweckte in mir den Eindruck, zum Leeren, zu einer dimensionslosen Sache hingezogen zu werden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich versuchte in der Folgezeit das Buch zu finden, das sich mir so klar zeigte, und ich erinnerte mich des letzten Bildes vor dem Einschlafen. Es handelte sich ebenfalls um ein Buch, das auf einer alten Schallplatte dem Bett gegenüber von mir lag. Hier also eine solche Einprägung einer Erinnerung, die dann Tage dauern kann, nicht nur Tage, sondern gewisse Formen der Erlebnisse in dieser ganz starken Form der sogenannten großen Träume, wenn Sie wollen, wie Jung sagt, können das Leben überdauern. Ich hatte einen solchen Traum und ich kann ihn zu jeder Zeit, zum Beispiel jetzt, bildhaft vor mir abrollen lassen. Er wird mich wahrscheinlich nie mehr verlassen. Zum Glück hat er positive Aspekte. In diesem Zusammenhang wäre auch viel über pathologische Halluzination als Entstehungsgrundlage zu sagen. Es handelt sich nicht um eine Halluzination, eine Vorstellung ohne Objektwahrnehmung in diesem Fall hier. Denn das Buch existierte objektiv. Wenn es nicht objektiv existieren würde, wäre das eine andere Situation. Unabhängig von der Wahrnehmung seines Bildes, das im Raum entstellt und in der Zeit verstellt war, sondern um eine Bildhaftigkeit, das heißt eine Wahrnehmung eines in Zeit und Raum eines Wahrnehmungsfeldes eingerahmten Bildes. Das motorische Erwachen kann sich aber auch verzögern. Der Muskeltonus kann völlig aufgehoben sein. Das ist die sogenannte Kataplexie, die völlige Entspannung der Muskulatur beim Erwachen. Sensorisch vollkommen erwacht und völlig bewusst kann die Person nicht aufstehen, trotz verzweifelter Willensanstrengung, um die leichteste Bewegung zu machen, selbst jene, die Augenbrauen zu heben, was zu einer extremen Ängstlichkeit führt, die ihm unendlich erscheint, obwohl sie meistens nicht mehr als eine halbe Minute vor dem Erwachen zustande kommt. Ich selbst habe das in dieser Form nicht erlebt. Wohl aber, das ist etwas anderes, dass der Arm, man sagt eingeschlafen, also vollkommen bewegungslos, das ist ein anderer Punkt aufgrund einer mangelnden Durchblutung. Aber diese Situationen, das sind ganz schreckliche Situationen, das sind fast biochemische Zustände, nur dass hier das volle Bewusstsein ist und jemand möchte hier heraus, vollkommen entspannt. Und nun gibt es einen Ratschlag, wie man erwachen kann und was es hier alles gibt. Eine Frau bittet armen Seelen, sie zu einer bestimmten Stunde zu wecken. Und dieses Gebet wird täglich exakt erhört. Eine Witwe bat desgleichen ihren verstorbenen Mann, den sie so kannte wie sich selbst, wobei sie ihres langsamen Erwachens Rechnung trug, indem sie ihn bat, 20 Minuten vor ihrer festgelegten Stunde zum Aufstehen sie zu wecken. Also er musste diese Zeiteinheit berücksichtigen. Einer meiner Freunde erhält täglich ein außerordentlich wirksames Resultat. Ohne ein Programm an die armen Seelen des Fegefeuers, noch auf einen lieben Verstorbenen, noch auf seinen Schutzengel zu richten, sondern an Selbstsuggestion vor dem Einschlafen. Ihm ist die Erfahrung geglückt, mehrere Stunden des Erwachens im Verlauf der Nacht zu programmieren, und er hat dies mit größter Sicherheit erreicht. Sie sehen hier, wie wichtig derartige Untersuchungen auch sind, ohne diese Frau, die zu den armen Seelen betet, das zu verwehren, aber es liegt ein Grundmoment der menschlichen Zeitempfindung und Zeitordnung und bis zu einem gewissen Maß der Zeitbestimmung. Diese ganze chronische Dimension des Biologischen ist auch für ein harmonikales Ablaufen der eigenen Lebensgewohnheiten von besonderer Bedeutung. Diese Hypnagogensuggestionen haben also die Fähigkeit, die Hypnopompenzustände zu programmieren. Das heißt Hypnagog. Das heißt, Hypnagog heißt der Prozess, wo ich im Schlaf gehe. In diesem Prozess des Eingehens in den Schlafs kann ich den Weg, die Hypnopompe-Trans, den Weg vom Schlaf zum Wachsein geradezu programmieren, das heißt, wann es losgehen soll. Die gestellten und im Moment noch nicht gelösten Probleme des Einschlafens erweisen sich zuweilen im Licht des Bewusstseins, im Augenblick des Erwachens als gelöst. Das muss ich noch einmal sagen. Die gestellten und im Moment noch nicht gelösten Probleme des Einschlafens erweisen sich, und zwar die psychischen Probleme, die man beim Einschlafen hat, erweisen sich zuweilen im Lichte des Bewusstseins im Augenblick des Erwachens als gelöst. Schließlich scheinen die Aktionsprogramme, und das ist wieder ein Denkmodell von Larcher, ich bringe Ihnen das, die in Unordnung, also die Aktionsprogramme, die in Unordnung in den Hypnagogenzustand investiert wurden, in Voraussicht ihrer Ausführung am kommenden Tag beim Erwachen klarer organisiert zu sein. Das heißt, dass ich beim Einschlafen eine Menge von Problemen, ein Durcheinander habe, aber die Müdigkeit und was alles kommt, gestattet mir das Einschlafen. Und siehe da, beim Erwachen kann unter Umständen die Unordnung gelöst sein und das Problem sich vollkommen klar darstellen. Hier kommen noch eine Menge Fragen hinein, dieser unbewussten Verarbeitung, wo wir heute verschiedene Andeutungen schon gehört haben. Alles verläuft daher so, als ob das strukturierte Wahrnehmungs- und Erfassungsfeld im Zustand der Wachheit nur zu einer bereichernden Rekonstruktion destrukturiert worden sei, also in Unordnung gebracht worden sei, wobei Fragen, Probleme und Programme ihre Antwort, ihre Lösungselemente, ihre Klärungen in der mysteriösen nächtlichen Aktivität der Tiefen des Unbewussten, des tiefen Schlafes oder auch Traumes gefunden hätte. Sie sehen also, damit haben wir einen kurzen Bereich des Hypnopompentrans, der Hypnagogentrans. Noch einmal kurz wiederholt, Hypnagogentrans ist der Prozess aller Erlebnisformen vom Wachbewusstsein zum Schlaf. Die Hypnopompentrans sind all die Prozesse vom Schlaf zum Wachbewusstsein. Dabei hat Larcher noch ausführlich über die Trance zum Schlaf, die Trance zur Hypnose geschrieben. Wir können dies hier nicht mehr ausführen, sondern müssen Sie verweisen auf den Band und morgen können Sie dann in die Biochemese einsteigen. Damit aber das Wort zurück an Dr. Larcher. Wir sind jetzt in der Zeit glücklich gut voran. Es ist heute bemerkt worden, mit Recht, dass wir mittags keine Diskussion gehalten haben. Es war so, dass wir das Empfinden hatten von gestern, dass der Großteil keine Diskussion wünscht. Nun aber machen wir es so, wir machen 5 Minuten Pause. Wer nicht diskutieren will, kann des Weges in Frieden gehen. Wer diskutieren möchte, kommt hier herein. Es wird Professor Kugler, Professor Kubicki, Professor Bick und Dr. Larcher Ihnen für die Diskussion zur Verfügung stehen. Ich bin auch da. Dann sollen all jene, die Fragen haben, wirklich die Möglichkeit haben und die anderen die Größe der Freiheit. Also nochmals vielen Dank an Dr. Larcher für diese Ausführung. Und ich muss sagen, das ist ein Bruchteil von dem, was er angeboten hat. Vielen Dank.